Ja, Islam und wie können wir das Leben begegnen, das ist unser Thema heute Abend. Und freue mich, dass der Saal so voll ist. Das ist ein Hinweis dafür, wo unsere Interessen sind. Und ich glaube, keiner von euch kann mittlerweile so ein Auge zudrücken und sagen, das geht mir gar nichts an, weil es ist mir sowas von egal, dass Muslime nebenan leben oder dass Flüchtlinge hier und da sind. Was interessiert mich das? Das kann keiner mehr von euch sagen. Und diese Menschen begegnen wir überall. Die können wir uns nicht mehr wegdenken. Allein, dass ich hier stehe, könnt ihr euch das nicht mehr wegdenken. Allein, dass solche zwei Reihen hier unter euch sind, das könnt ihr euch nicht mehr wegdenken. Das ist Fakt. Das ist Realität. Das erlebe ich tagtäglich. Auch wenn sie manchmal und für manche ein Störfaktor sind. Und da möchte ich auch manches Denken auch mal ein bisschen laut sprechen. Also, wer mich ein bisschen kennt, der weiß, dass ich klar beim Wort bin. Also wir werden wahrscheinlich nicht viele Missverständnisse haben. So, von daher ganz einfach, ganz offen reden. Und so, bis vor einigen Jahren haben viele Gemeinden tatsächlich versucht, viele Menschen wie ich zu ignorieren. Oder wie mich? So, heute geht es gar nicht mehr. Ob ich in der Schule bin, ob ich auf dem Arbeitsplatz bin, ob ich auf der Straße bin, Einkaufszentrum bin, überall, wo wir sind und mittlerweile in Gemeinden, wo wir gedacht haben, das ist eine Schutzzone. Da komme ich nur mit manchen, die gleichartig sind wie ich, in Berührung. Pustekuchen. Nichts da. Viele Gemeinden fühlen sich, viele Gemeinden bekommen Bewegung, sie bewegen sich. Genau aus dem Grund, weil Flüchtlinge heute in Deutschland leben. Übrigens, ich möchte euch heute auch eine kleine Botschaft geben, und diese Botschaft ist nur ein Satz. Fast die ganze Welt schaut heute christliche Welt, ne? Ich spreche von der christlichen Welt. Fast die ganze christliche Welt schaut heute auf Deutschland wie, zumindest auf die christliche Welt in Deutschland, was wohl die christlichen Deutschen oder christlichen Gemeinden mit den Flüchtlingen machen. Also viele schauen auf uns und stellen die Frage, wie werden die jetzt mit dieser Chance umgehen? Und für viele von uns ist es eine Herausforderung, keine Frage. Durchaus ist es eine Herausforderung. Ist ja ganz normal. Du bist anders als ich bin anders als du. Du sprichst eine andere Sprache als ich eine andere als du. Ich bin anders geprägt als du. Du hast eine Religion, die ich nicht habe. Ich habe was, was du nicht hast. Jedenfalls, zwei Welten prallen aufeinander. Und das bringt Stress. Das ist eine Herausforderung. Mich mit den anderen auseinanderzusetzen, das ist Arbeit. Und darum geht es ja. Solche Veranstaltungen, solche Seminare sollen uns mal auch wachrütteln, um zu gucken, hey, vielleicht ist es doch nicht nur eine Herausforderung. Eine Herausforderung bleibt sie. Ob muslimische Arbeit, ob Flüchtlingsarbeit, wird sie immer eine Herausforderung bleiben, solange ich diese Herausforderung nicht in die Augen schaue. In dem Moment, ab dem Zeitpunkt, wo ich diese Herausforderung annehme und sage, dir oder dich möchte ich in die Augen schauen, verwandelt sich diese Herausforderung in eine Riesenchance. Das ist verständlich? Oder sollen wir in Arabisch auch was machen? Ja? Bleibt eine Herausforderung. Fängst du damit an, wirst du merken, wow, was für Chancen ich habe. Heute weiß ich von vielen Gemeinden, zumindest die sich bei mir melden, sind nicht wenig, würde ich sagen. Die immer wieder sagen, hey, was sollen wir mit den Flüchtlingen machen? Was sollen wir mit den, und die meisten sind ja Muslime. Bei uns kommen ja jeden Sonntag 20, 30 Flüchtlinge zu uns. Und ich sage, wie viele Jahre habt ihr schon gehabt, dass ihr nicht einen einzigen rangekommen ist? Ja, viele Jahre. Vielleicht haben sich die letzten 10 Jahre erst einer oder zwei gekehrt. Und ich sage, wie viele kriegt ihr jetzt jeden Sonntag? Versteht ihr die Antwort jetzt? Die Antwort ist ganz einfach. Flüchtlinge bewegen Gemeinden jetzt. Und sie bewegen uns, und das ist eine große Botschaft, die ich in meinem Herzen trage, für jeden Einzelnen von euch. Die Flüchtlinge und Muslime im Orient, nee, nicht Flüchtlinge im Orient, sondern Muslime im Orient, haben die Christen im Orient immer fit gehalten. Und sie immer fit in der Frage gehalten, wer sind wir eigentlich? So, und vielleicht haben viele Deutsche vergessen, wer sie sind. Und Flüchtlinge erinnern uns heute und Muslime erinnern uns heute daran, wer wir sind. Wir sind nämlich auch Christen. Vielleicht haben wir das vergessen. Wir sind Menschen, die dazu berufen sind, und das ist eine Bestimmung, das wollte ich heute auch mit sagen. Wir sind berufen, Menschen in die Herrlichkeit Gottes zu rufen. Und heute Abend werden wir ein bisschen über Muslime nachdenken. Allerdings, die Fragen, die auf mich zukamen, waren: Wie kann ich mit Muslimen ins Gespräch kommen? Welche Hindernisse gibt es? Und dann gab es noch eine Frage: Was soll man aus dem Koran zitieren? Und die letzte Frage war: Wie können wir Muslime helfen, Jesus zu sehen? Die Fragen kann man beantworten. Doch meine Überzeugung ist: Wie soll ich mit jemand sprechen? Wie soll ich auf jemand zugehen, wenn ich gar nicht weiß, was sein Hintergrund ist? Von daher ist es sehr wichtig, erstmal zu wissen, wer sind denn diese Menschen? Was ist ein Moslem? An was ungefähr glaubt er? Erstmal möchte ich ein paar Fakten euch zeigen. Die Fakten, die ich euch heute Abend zeigen möchte, sind: Die Weltbevölkerung war zur Zeit Jesu Christi ungefähr 300 bis 400 Millionen. So viele Menschen gab es in der Welt damals. Heute haben wir ungefähr 7 Milliarden. Nicht ungefähr, ein bisschen auch sogar drüber. Warum sage ich das? 1990 hatten wir nur 5 Milliarden Menschen. Eine Statistik, die von der UNO kommt, sagt, das fünfte oder 5 Milliardste Mensch von 5 Milliardsten Menschen bis zum 6 Milliardsten Menschen braucht 12 bis 13 Jahre. Das heißt, damit die Weltbevölkerung 1 Milliarde zunimmt, braucht sie 12 bis 13 Jahre. Das war ungefähr im Jahr 2002, dass wir etwa 6 Milliarden hatten. Im Jahr 1990 hatten wir 5 Milliarden, das sehen wir. Und alle 12 Jahre nimmt die Weltbevölkerung 1 Milliarde zu. Warum ich das sage, sage ich aus ganz einfachem Grund: Nicht wenig trägt der Islam dazu bei, dass die Welt so rasant zunimmt. Hier haben wir die Anzahl der Muslime in Prozent. Mich interessiert zumindest in Deutschland, weil ich in Deutschland lebe. Wir haben heute etwa 5% Muslime in Deutschland. Wir haben etwa 4,5 Millionen Muslime in Deutschland. Das ist eine Tabelle, die zeigt uns in Prozent, wie viele weltweit in Prozent leben und wie viele in Europa in einzelnen Ländern hier. Das heißt, wenn Muslime Recht haben, dann haben wir 1,3 Milliarden Muslime weltweit. Das ist eine hohe Zahl. Allerdings, Muslime propagieren gerne mit Zahlen, weil bei ihnen geht es ja auch darum, dass die Welt muslimisch wird, dass die Welt islamisiert wird. Nichts weiter Schlimmes, das darf uns nicht erschrecken. Übrigens, in Klammern, wenn ich heute vom Islam spreche, meine ich eine Ideologie. Allerdings, nicht alle Muslime sind islamisch. Und nicht alle Muslime ticken so, wie die Ideologie ist. Ich möchte, dass wir heute Abend ein Gefühl dafür bekommen, ein Gespür dafür bekommen, dass Muslime Menschen sind, die, und viele davon, Opfer dieser Ideologie gefallen sind. Sie brauchen unsere Hilfe. Viele von ihnen schreien nach Hilfe. Ich will einen Gott kennenlernen, der mich liebt, der nicht so gewalttätig ist, der wirklich seine Liebe erwiesen hat für mich. Ja, diese Frage höre ich, dieser Schrei höre ich. Das war noch vor 2 Tagen. Da kann ich euch Bücher schreiben über Begegnungen mit Flüchtlingen. Ich bin tagtäglich unter Flüchtlingen. Ich begleite eine internationale Flüchtlingsklasse in einer staatlichen Gymnasium. Ich unterrichte Werte und Normen der deutschen Gesellschaft hier in Detmold einmal in der Woche. Ich besuche Flüchtlingscamps. Ich bin Gemeindegründer und Evangelist, und unsere Gemeinde besteht nur aus solchen Leuten. Zumindest deren Eltern waren so, und heute haben wir einige Flüchtlinge bei uns. Das heißt, wir haben jeden Tag, ich habe zumindest tagtäglich mit diesen Menschen zu tun, und ich erlebe auch andere Menschen als nur gewalttätige Menschen. Es gibt Menschen, die wollen wirklich die Hoffnung für das Leben finden. Und da bin ich dran, als Christ, Ihnen zu sagen, es gibt eine Hoffnung. Und diese Hoffnung heißt Jesus Christus. 1 Milliarde oder 1,3 Milliarden, wie gesagt, das ist eine hohe Zahl. Die Weltbevölkerung, dass sie so rasant zunimmt, dazu trägt der Islam zu bei. Allerdings haben wir Statistiken, die sagen uns, und das wird nirgends aufgeführt, eine neue Statistik, die vor einem Monat rausgekommen, das war ungefähr Ende des letzten Jahres, beziehungsweise Anfang dieses Jahres. Was wir nicht sicher wissen, ob diese Statistik in Saudi-Arabien oder aus Saudi-Arabien kommt oder aus Irak. In dieser Statistik heißt es, dass 10 Millionen, das ist ein Land nur, ne? 10 Millionen Muslime haben den Islam verlassen. Da hieß es in der Statistik, dass es Iraker sind. Aber einer schrie, der sich auch damit gut auskennt, schrie von hinten und sagt, das ist nicht Irak, das ist Saudi-Arabien. Das Zentrum des Islams ist Saudi-Arabien, wo Mohammed herkommt. Darauf werden wir gleich kommen. 10 Millionen Muslime haben den Islam verlassen. Das heißt nicht, dass alle Christen geworden sind. Typisch für Muslime, wenn sie den Islam verlassen, viele von ihnen werden zu Atheisten. Atheist heißt im Islam nichts weiter Schlimmes. Das ist die beste Phase für die Missionare. Für einen Muslim heißt, ich bin Atheist geworden, heißt nur, ich will mit dem Islam nichts zu tun haben. Das ist für den Atheist. Weil er kennt keinen anderen Gott. Es gibt keine Alternative für ihn. Die einzige Alternative für ihn ist, ich werde Christ und das ist eine Schande über die Familie und dafür muss er umgebracht werden. Oder komplett ausgestoßen, aus der Gesellschaft, aus der Familie. Deswegen kommen so viele Muslime auf die Idee zu sagen, ich bin Atheist geworden. Vielleicht im Herzen sucht er nach dem christlichen Glauben. Und davon haben wir etliche Beispiele. Deswegen gibt es in Ägypten, wo ich dreimal war, eine Statistik gab es zu Mursis Zeit, das ist der Ex-Präsident, der die Scharia einführen wollte in Ägypten, zu seiner Zeit ein Jahr auf dem Thron gesessen und plötzlich musste er weg, das kommt aus der Muslimbrüderschaft, das ist eine radikale Gruppierung im Islam. Zu seiner Zeit gab es eine Statistik, die Missionare im Land gemacht haben, man sagt, dass 13 Millionen Ägypter den Islam verlassen haben. Das heißt, diese Vermehrung der Muslime findet momentan sehr stark nur biologisch statt. In Wirklichkeit wächst die Gemeinde des Herrn missionarisch. Das wollte ich euch so mitgeben, sind Fakten und Informationen. Um das Jahr 1900 hatten wir weltweit 200 Millionen Muslime. Und vor 1950 hatten wir etwa 400 Millionen Muslime. Vor 1990 hatten wir 800 Millionen Muslime. Wir sind jetzt in der dritten Verdoppelung. Das heißt, man sagt, auch UNO sagt das, damit die Weltbevölkerung sich verdoppelt, braucht sie 50 Jahre. Das heißt, in 50 Jahren braucht die ganze Welt, oder ist die ganze Welt nicht mehr 7 Milliarden, sondern 14 Milliarden. Es gibt eine Statistik, die betrifft den Muslimen. Muslime brauchen genau die Hälfte dafür, nur biologisch gesehen. Damit die Welt sich 50 Jahre, die Welt sich verdoppelt, braucht sie 50 Jahre, Muslime brauchen 25 Jahre. Versteht ihr? Also, das ist natürlich eine Wahrheit, die darf uns keineswegs erschrecken. Das ist nur so. Biologisch nehmen Muslime zu. Wenn ein Deutscher sich ein Kind zulegt und drei Hunde, sagt der Muslim, nein, ich werde 11 Kinder machen. Ich war bei der Registrierung dabei, in einem Flüchtlingscamp hier, und ich war fast täglich dabei, und ich habe selber Namen eingetragen, Alter, woher, und sofort könnte ich anhand von dem Namen, wusste ich sofort, könnte ich feststellen, ob der Muslim nicht Muslim ist, Arabisch spreche, nicht Arabisch spreche. Ich könnte direkt und ganz schnell feststellen, 98%, die ich eingetragen habe, waren Muslime. Und viele davon kommen schon schwanger nach Deutschland, die bereits 7 und 8 Kinder haben. Das heißt, das ist ein Gebot für die Muslime. Sie sollen heiraten und sich vermehren. Aber das erinnert uns auch an ein Gebot in der Schrift. Ne? Nicht weiter schlimm, nur bin ein Versager im Vergleich zu meinem Vater, der 10 Kinder gebracht hat, zur Welt gebracht hat. Genau. Ja, das waren Fakten. Sorry, dass ich so schnell rede. Die Zeit rennt mir von weg und ich muss laut deutsche Uhr in 75 Minuten werden und ich habe nur eine orientalische und das ist die. Also von daher, ich will euch mindestens eine halbe Stunde für Fragen auch geben. Ich möchte mit euch austauschen. Ich bin nicht hier, um einen klassischen Vortrag zu halten. Ich bin wirklich hier, ich will helfen. Ich will mich in dieser Zeit in Fragen, gute Fragen investieren. Allerdings, diese Fragen müssen uns bewegen, die Antworten zu finden und die Antworten zur Praxis. Ja, Entwicklung der Anzahl der Muslime in Deutschland vor 1945, also 1945 bis 2009. Hier sehen wir die Entwicklung. Das ist eine Tabelle, eine Statistik, die kommt von der Bundesamt für Migranten und Flüchtlinge. Das heißt, wir haben hier 4,5, heute ganz sicher 4,5 Millionen Muslime in Deutschland. Seit Anfang 2015 bis Ende 2015 haben wir etwa 1,5 Millionen Flüchtlinge aufgenommen in Deutschland. Auf einen Schlag haben wir auch 800.000 Muslime zugenommen. Auf einen Schlag hat Deutschland die 800.000 Muslime aufgenommen. Und sie sind hier, sie leben hier. Und allerdings, nicht jeder Muslim ist gleich. Unter den Muslimen gibt es verschiedene Gruppierungen und diese Gruppierungen lassen sich hier anhand so einer Tabelle und Statistik auch zeigen, wie beispielsweise, wir wissen von Sunniten und Schiiten. Wir hören nur von den zwei großen Gruppierungen, es gibt aber auch kleine Gruppierungen im Islam, aber die Mehrheit der Muslime sind Sunniten. In Deutschland, allein in Deutschland, haben wir ungefähr 2,7 Millionen Sunniten. Und Alawiten ist ungefähr 500.000. Das heißt, nicht jeder Türke ist ein Sunnit. Unter ihnen gibt es 500.000, die Alawiten sind. Alawiten sind mehr liberal, sind eher offen, sind eher modern und sind nicht so gerne von den Sunniten gesehen. Die stehen beide selber zueinander im Konflikt. Schiiten und Sunniten sowieso. Ich sage euch später, was der Grund ist. Flüchtlinge, Anzahl der Flüchtlinge, also wir sehen hier, also die Muslime, 4,5 Millionen Muslime in Deutschland, 4% der gesamten Bevölkerung und 3/4 davon sind Sunniten, 7% davon Schiiten, 13% davon Alawiten, 63% aus der Türkei, und 14% aus Südosteuropa, wie Albanien, Bosnien und so weiter. Ja, und 8% aus dem Nahen Osten, die heute auch hier in Deutschland sind. 7% auch aus Afrika. Genau. Und das sind die Top 10 Länder der Flüchtlinge, wo Flüchtlinge herkommen. Im Jahr 2015 kamen die meisten Flüchtlinge aus den 10 Ländern. Wir sehen, dass Syrien ganz oben ist und Irak nicht mal an der zweiten Stelle ist. Das heißt, an der zweiten Stelle sehen wir Albanien. Nicht mal Irak, wo Krieg ist. Unter den Flüchtlingen sind einige, die nichts mit Syrien und nichts mit Irak zu tun haben, sondern sie sind nur als Flüchtlinge gekommen. Das ist die Ecke, wo der Islam herkommt. Arabische Halbinsel nennt sich das. Diese Gegend war vor der islamischen Zeit, war es überwiegend christlich, zumindest drumherum. Hier mittendrin, Menschen, die Natur mehr verehrt haben. Doch hier lebten auch Christen. christliche Gruppierungen und auch viele Juden oder jüdischen Stämmen zur Zeit oder bevor Mohammed überhaupt auf dem Markt war. Hier lebten andere Gruppierungen. Drumherum, da war hier das Byzantinische Reich und dort ist das Sassanidische und hier Byzantinische Reich. Und drumherum gab es viele christliche Klöster und die Länder, die heute überwiegend islamisch waren, waren überwiegend Christen oder zumindest an den Grenzen zu Syrien. Syrien war ein christliches Land. In der Türkei war es ebenfalls. Und mittendrin, auch vor Mohammeds Zeit, ne, vor islamischer Zeit, wohl bemerkt, gab es Kaaba. Also Kaaba ist nicht eine islamische Erfindung, sondern eine heidnische. Die gab es schon da. Das heißt, Mekka, wo heute das Zentrum der Muslime ist, wo sie jährlich pilgern, war damals schon eine Pilgerstadt. Mekka war eine Pilgerstadt. Kaaba ist nur ein Würfel und davon gab es mehrere sogar. Man hat sie nur irgendwann abgeschafft und heute haben wir eine Kaaba, die den Muslimen als Heiligkult gilt. Von daher hier und hier überall erlebte man Christen. Und wo Mohammed auf Reisen war oder Handelsreisen, begegnete er immer wieder Muslimen auf dem Weg. Und die Geschichte sagt uns, dass sogar Äthiopien, Jemen, wo Mohammed auch herkommt, und Mohammed kommt aus Saudi-Arabien, heutige Saudi-Arabien, aber Jemen gehört zu den arabischen Halbinseln, das das Zentrum auch der Muslime ist. Die Geschichte sagt uns, dass Äthiopien Jemen mit dem Evangelium sogar erreicht hat. So sah das ungefähr vor islamischer Zeit und so sieht es heute aktuell aus. Hier ist Mohammed geboren, in Mekka. Mohammed kommt aus dieser Stadt, wo heute Saudi-Arabien ist. In diesem Land gibt es zwei wichtige Städte, die eine große Rolle für Muslime spielen. Und das müssen wir uns merken, das müssen wir wissen, dass Muslime diese zwei Städte als heilige Städte betrachten. Und das ist Mekka und Medina. In Mekka ist Mohammed geboren. Sein Vater war ja ein Mann, der hieß ja Abdul Muttalib. Und dieser Abdul Muttalib, lasst euch den Namen nicht verwirren, ich nenne sie nur diesen Namen. Abd heißt übrigens, wenn ihr mit Flüchtlingen arbeitet, werdet ihr viele Abd finden. Das heißt Knecht irgendwas. Das sind immer Bezeichnungen für die Namen Allahs oder irgendwelche Götter. Abdul Muttalib, dieser Vater, der Knecht Abdul Muttalib oder Abu Talib, Abu heißt Vater. Dieser Mann hatte zwei Söhne. Einer hieß Abu Talib und der andere Abd Allah. Das heißt, der eine brach einen Sohn zur Welt, der wurde Ali genannt und der andere brach einen Sohn zur Welt und der wurde Mohammed. Diese beiden Personen spielen eine große Rolle in der islamischen Welt. Warum ich solche Namen nenne, nicht bestimmt nicht, weil ich Spaß daran habe, euch zu quälen, sondern um euch einfach die wichtigen Namen zu zeigen, was in der islamischen Welt so eine große Rolle spielt. Ali, an was erinnert euch dieser Name? Weiß das jemand so? Gibt es eine Bezeichnung, die damit zu tun haben könnte? Irgendjemand?
Muhammad Ali.
Ja, Muhammad Ali. Wo kommt der Name Ali her? Der hieß ja auch gar nicht Muhammad Ali. Warum wird er so fromm genannt? Also Ali, wenn ich so Aleviten sage, könnte das damit zu tun haben? Aha, das heißt, wir haben heute Gruppierungen in der Welt, die sogar mit dem Namen zu tun haben. Alawiten, daher kommen die Alawiten oder überhaupt die Schiiten. Und darüber werde ich auch gleich mal was sagen, wie das entstanden ist, aber ich überfliege. Das, was ich heute mit euch betrachte, ist wirklich oberflächlich. Also das ist nicht mal detailliert. Und ich versuche in einem Tempo, wo ich selber schon durcheinander komme. Also eigentlich muss man in Ruhe zusammenkommen und Schritt für Schritt gucken, was ist der Hintergrund der Muslime? An was glauben, so in diesem Tempo müsste man sprechen, an was glauben die? Woher kommen die Alawiten? Warum heißen die Alawiten? Woher kommen die Sunniten? Und warum hassen die sich beide? Sind beide nicht Muslime? Warum gibt es diesen Krieg in Syrien? Sind doch beide muslimische Gruppierungen, die sich bekämpfen und sich töten. Das hat mit der Geschichte zu tun. Hier gibt es Aha-Effekte, Aha-Erlebnisse. Wenn wir die Geschichte kennen, Geschichte kann Horizont öffnen, gibt uns die Fähigkeit, Dinge anders zu sehen, als wir sie so einfach, salopp und pauschal sehen. Hier, das ist jetzt ein Überblick. Mohammed ist im Jahr 570 geboren, im Jahr 632 verstarb er. Er ist geboren in Mekka, in der Schwangerschaft starb sein Vater und als er 6 Jahre alt war, starb seine Mutter und mit 8 stirbt sein Großvater, als er bei ihm war. Und später wächst er bei seinem Onkel auf und hier sehen wir, dass Mohammed viel Leid erlebte. Mohammed hatte auch viele Söhne verloren, weil im Laufe seiner Karriere Mohammed, als er bei seinem Onkel aufwuchs, mit 12 Jahren ging er schon auf Karawanenhandel. Unterwegs oder überhaupt bei der Arbeit lernte er eine Frau namens Khadija. Diese Frau war eine Geschäftsfrau. Sie war sehr anerkannt in der Gegend in Mekka und überhaupt bis Syrien war sie bekannt und anerkannt, war eine Geschäftsfrau. Und diese Frau heiratete später Mohammed. Sie war 15 Jahre älter als er. Durch diese Frau wurde Mohammed noch bekannter. Er ging selber später, nachdem seine Frau verstarb, ging selber auf Karawanenhandel. Allerdings von der Frau brach er auch einige Söhne zur Welt, die alle verstorben sind. Das heißt, Mohammed hat seine Mutter verloren, Vater, Opa, Kinder und alles, was er hatte. Menschlich gesehen ein Mann, der auch gelitten hat, viele Schmerzen hat. Mohammed hatte die Gewohnheit, sich zurückzuziehen. Er zog sich zurück und ging in diese Höhle, die heute auch besucht wird von Pilgern. Dort verbrach er auch oft Nächte. Er verbrach oft Nächte und meditierte. Aus anderen Quellen wissen wir, dass er oft sogar Dämonen begegnet ist. Wir haben sogar eine Sure, im Koran heißt Surat al-Jinn. Das bedeutet die Sure der Dämonen. In dieser Sure steht drin, dass die Dämonen Mohammed gesagt haben, dass Jesus nicht der Sohn Gottes ist. Aber jetzt denkt ihr, wow, jetzt haben wir es. Nichts da. Es gibt Dämonen, die zum Islam konvertieren. Sie werden Muslime. Das heißt, Dämonen können sich verändern. Sie können noch islamisiert werden. Und so tatsächlich wird das auch positiv dargestellt. Allerdings können wir ganz klar sagen, wer gab Mohammed, oder wer sagte Mohammed, dass Jesus nicht der Sohn Gottes ist? Laut Sura 71, Sura al-Jinn, die Dämonensuche, waren es die Dämonen, die ihnen das gesagt haben. Mohammed war hier noch kein Prophet. Ich sage nicht damit, dass er Prophet ist, ne? Deswegen mache ich das. Er war noch kein Prophet, er war noch kein Führer, nichts. Er ging in dieser Höhle und meditierte einfach, nahm sich Ruhezeit, oft hat er Nächte dort verbracht und plötzlich, eines Tages, als er dort war, sagt uns Mohammed, dass er eine Gestalt gesehen hat. Und diese Gestalt sprach zu ihm, er möchte bitte lesen. Mohammed erwiderte und sagt, ich kann nicht lesen. Allerdings, diese Gestalt wollte ihn ersticken, wollte ihn erwürgen. Also viele gucken dahin, dann lass uns das zusammen lesen. Als ich schlief, dann bringt es nicht, wenn ich erzähle, dann soll ich lesen. So. Als ich schlief, so erzählte der Prophet später, trat der Engel Gabriel zu mir mit einem Tuch, wie aus Brokat, worauf etwas geschrieben stand und sprach, lies. Also jetzt wisst ihr, wo die Aktion lies herkommt. Nichts aus Zufall. Ich kann nicht lesen, erwiderte ich, also das ist Mohammed, ne? Da presst er das Tuch auf mich so, dass ich dachte, es wäre mein Tod. Dann ließ er mich los und sagte wieder, lies. Ich kann nicht lesen, antwortete ich, und wieder würgte er mich mit dem Tuch, dass ich dachte, ich müsste sterben. Und als er mich freigab, befahl er erneut, lies. Und zum dritten Mal antwortete ich kann nicht lesen. Als er mich dann nochmals fast zu Tode würgte, und mir wieder zu lesen befahl, fragte ich aus Angst, er könnte es nochmal tun. Was soll ich lesen? Fragte Mohammed. Und dann sagte diese Gestalt, da sprach er, lies, im Namen deines Herrn, des Schöpfers, der den Menschen erschuf aus geronnenem Blut, oder aus Blutklumpen heißt es eigentlich. Lies, und der Edelmütigste ist dein Gott. Er, der das Schreibrohr zu brauchen lehrte, der die Menschen lehrte, was sie nicht wussten. Das ist jetzt eine Suche, und jetzt kommt eine Suche und so weiter und so fort. Das ist die Begegnung im Jahr 610. Das ist etwas, was Mohammed erlebt hat, und diese Überlieferung steht heute schwarz auf weiß. So wurde Mohammed berufen und wurde zu einem Führer und angeblicher Prophet. Hier machen wir eine Zusammenfassung. Im Jahr 570 wird Mohammed geboren. Im Jahr 595 heiratet Mohammed eine Frau, mit der auch Kinder zur Welt brach. 610 bekommt er diese Begegnung, kam die erste Berufung, und dieser Mann, den Mohammed begegnet ist, behauptet von sich, er sei Gabriel. Allerdings wollte dieser Gabriel ihn umbringen. Und wir wissen allein von der Schrift, von der Bibel, dass Gabriel mit einem Gruß kommt zu den Menschen, und dieser Gruß lautet, Friede mit dir. Und nicht mit einem Tuch. Und Menschen erwirken und zwingen, etwas zu lesen, was sie gerne nicht lesen können. Muslime sind stolz auf diese Begegnung. Und diese kennen sie auch. Im Jahr 622 flüchtet Mohammed, nachdem er überhaupt keine Anerkennung bekommt, in Mekka. Also ich habe die Geschichte unheimlich gekürzt. Also wirklich, so weit es nur geht. Ich habe gar nicht erzählt, was in dieser Zeit passiert ist. Ist nicht weiter schlimm? Tragisch ist es nur nicht, so eine gewisse Grundlage zu haben, was ein Moslem ist oder an was glaubt ein Moslem. Mohammed bekommt keine Anerkennung in Mekka, als er diese Begegnung hatte. 10 Jahre kämpfte er um seine Anerkennung. Allerdings bekam er dort viele Gegner. Irgendwann merkte er und stellte fest, dass sein Leben in Gefahr ist. Plötzlich packt Mohammed ein paar Männer mit sich und flüchtet nach Medina. Und das war im Jahr 622. Und im Jahr 600 oder ab dem Jahr 622 fängt die islamische Zeitrechnung. Das heißt, 610 war die Begegnung. Eigentlich sollten Muslime ab Jahr 610 anfangen zu rechnen. Aber nein, Muslime fangen an zu rechnen seit 622, wo Mohammed von Mekka nach Medina flüchtet. Und ab dem Zeitpunkt fängt der wahre Islam an. Warum? Weil der Islam hat dort Anhänger bekommen. Mohammed bekam dort mehr Gunst im Augen vieler Leute. Dort hat Mohammed viele Anhänger bekommen, und dann kommt er später mit einer riesen Armee zurück und erobert Mekka durch das Schwert. So ist erstmal das, was Mohammed auch zwischen Mekka und Medina erlebt hat. Im Jahr 630 kommt er zurück und erobert Mekka, und im Jahr 632 stirbt Mohammed, allerdings ohne die Frage zu klären, wer wird jetzt der Nachfolger. Nachfolger im Islam bedeutet, wer wird der Kalif sein. Habt ihr das schon mal gehört? Kalif, Kalifat? An wen erinnert euch das? Yes. Kalifatstaat? Habt ihr nicht gehört? Entweder hat er keine Lust zu antworten, oder ihr seid einfach, all diese Jahre wart ihr am Schlafen.
Yes.
Ja, sag das doch mal laut, damit wir feststellen, es gibt nichts, was Zufall heißt. Was strebt IS an? Kalifatstaat. Kalifatstaat bedeutet ein Staat unter der Scharia. Und in dieser Kalifatstaat muss was sein? Ein Nachfolger Mohammed. Mohammed starb im Jahr 632. Allerdings hat er die Frage nicht geklärt. Wer wird jetzt mein Nachfolger sein? Plötzlich stand die muslimische Gemeinde und sagte, ja, dann wählen wir Leute aus dem Volk. So wählten sie. Die erste, dann starb sie. Die zweite, starb sie. Dritte Person, und starb sie. Oder der dritte Kalif. Und dieser starb. Allerdings In der Gemeinde selbst gab es eine Gruppe, das war nicht die Mehrheit, das war mehr die Minderheit, aber sie war strikt dagegen, radikal dagegen und sagte, ihr habt die größte Sünde über die islamische Gemeinde gebracht. Diese drei, die ihr eingesetzt habt, die können niemals rechtmäßige Nachfolger Mohammeds sein. Das ist eine Schande über das Volk. Die werden wir nicht anerkennen und die werden wir sogar verfluchen. Somit gilt nur einer. Und einer kann der Kalif sein, der Nachfolger Mohammed. Das ist derjenige, der aus seiner direkten Blutlinie kommt. Und dieser ist Ali. Und diese Partei, die gesagt haben, die ersten drei sind verflucht und die werden wir niemals anerkennen, sondern nur einer aus seiner Familie und Blutlinie, und dieser ist Ali, war die Schiiten, Schiitengruppe. Das heißt, damals, direkt nach dem Tod Mohammed, spaltete sich die Gemeinde in Sunniten, die Gruppe oder die Partei der Tradition, und in Schiiten. Schiiten heißt Partei. Eine Partei für sich. Und diese beiden Parteien haben sich seitdem nie verstanden. Nie geliebt. Und leider haben sie sich seitdem bis aufs Blut bekämpft. Das heißt, die Spaltung in der islamischen Gemeinde fängt direkt nach dem Tod Mohammed. Und die Schiiten sind quasi die Nachfolger, die Ali favorisiert haben, wobei die Mehrheit für die ersten drei Kalifen war. Seht ihr, hier sind die drei und die haben sie nicht als rechtmäßig anerkannt. Und das waren die Schiiten damals. Damals gab es die Spaltung und heute gibt es die immer noch. Schiitische Länder, oder zumindest die Länder, wo ein bisschen Unruhe zwischen Sunniten und Schiiten sind, Libanon, Syrien, Irak, Iran, Bahrain, Teil Afghanistan, Teil Tunesien. Und wir haben in der Tat sogar mittlerweile eine Unruhe in Saudi-Arabien. Direkt. Das heißt, Saddam Hussein war was? Wer weiß das? Schiit oder Sunnit? Wisst ihr das? Nee, ne? Er war Sunnit. Was ist die Mehrheit im Irak? Die Mehrheit sind eigentlich Schiiten. Mehr als 75% der Iraker sind im Grunde genommen Schiiten. In Libanon ist eigentlich ein christliches Land gewesen. Heute sind mehr als 42% der Muslime Schiiten. Iran ist ein schiitisches Land. Syrien, die Mehrheit waren Sunniten, besser gesagt sind immer noch Sunniten. Wer war am Regieren? Die Alawiten. Die Anhänger von Ali. Und Alawiten ist noch eine Spaltung vom Schiitismus. Noch eine liberalere. Und diese Gruppen, die am Regieren, oder diese kleine Gruppe, die in Syrien am Regieren war, war ein Dorn im Auge bis heute noch vieler arabischen, sunnitischen Länder. Das hat ihnen nicht gefallen. Heute zittert die islamische Welt und es gibt viele Unruhen. Das nur zur Info. Ob das heute mit uns hier zu tun hat, werden wir feststellen, wenn wir in Asylheimen sind, wenn wir in Flüchtlingscamps sind. Nicht umsonst gibt es überwiegend Schlägereien, Leiden, weil der Schiit mit dem Sunnit gepackt wird. Ein Jeside wird mit einem Moslem gepackt. Ein Christ wird mit einem Sunnit und Schiit zusammen in ein Zimmer gepackt. Und noch haben wir nicht verstanden, dass diese Leute voneinander geflüchtet sind. Und somit haben wir heute auch sogar in Flüchtlingscamps Unruhe. Mit Ausnahme da, wo wir sind. Nein, ist kein Spaß. Weil die Mehrheit Christen sind, die dort arbeiten. Wir haben Gott sei Dank noch keine Schlägereien. Es gibt immer wieder so kleine Unruhen. Aber wir merken, dass die Mitarbeiter wirklich einen super Einfluss auf die Menschen haben. Und wir haben immer wieder dort Zeugnis bekommen, zumindest die Mitarbeiter. Ich bin kein Mitarbeiter, ich bin ehrenamtlich dort. Immer wieder hat man gehört, hier ist noch echt ruhig. Und da leben ja bis 1000 Flüchtlinge im Camp. Das ist zumal die Geschichte des Islams. Muslime Islam bedeutet auch Unterwerfung, sollte man auch vielleicht ungefähr wissen. Nicht, müssen wir sagen, nicht Frieden, wie manche in Talkshows und in den Medien behaupten. Islam heißt Unterwerfung und Frieden heißt in Arabisch Salam, nicht Islam. Also nur zu dem Punkt, ne? Salam, Shalom. So könnte ungefähr, oder so heißt auch Frieden in Arabisch. Mohammed hat die Welt in zwei Welten unterteilt. Dankeschön. Die eine Welt heißt Haus des Krieges und die andere Welt heißt Haus des Friedens. Haus des Krieges ist da, wo die Muslime nicht am Herrschen sind und nicht, wo nicht Scharia stattfindet. Haus des Friedens ist da, wo Islam die Überhand hat. Mohammed hatte zwei Phasen in seinem Leben. Die erste Phase hieß Mekkanisch und das ist seine friedliche Phase. Dort missionierte Mohammed mit seiner Botschaft tatsächlich, es gibt keinen Zwang im Islam. Später, als er die stärkere Position in Medina bekam, hat seine Worte ein bisschen geändert. Und ab dem Zeitpunkt, nach 622, hieß es dann, kämpfen gegen die nicht an Allah glauben. Soweit zu der Geschichte, die uns auch bewegt, oder die Muslimen bewegt und deren Hintergrund ist. Islam lässt sich auf fünf Säulen gründen. Die fünf Säulen lauten Glaubensbekenntnis, es gibt keinen Gott außer Allah und Mohammed ist sein Gesandter. Zweite Säule heißt Gebet, fünfmal am Tag soll jeder Muslim beten. Die dritte Säule heißt Almosen, 2,5% sollte man spenden. Fasten, das ist der Monat Ramadan. Und die fünfte Säule heißt Pilgerreise nach Mekka, das ist die Kaaba in Mekka. Und das sollte man mindestens einmal in seinem Leben gemacht haben. Das sind die fünf Säulen des Islams und darauf gründet sich der islamische Glaube. Und das ist das Glaubensbekenntnis, woran Muslime glauben. Ich glaube an Allah, an seine Engel, an seine Bücher, an den letzten Tag, an die Vorherbestimmung, dass das Gute wie das Böse von Allah kommt. Ich glaube an die Auferstehung nach dem Tod und bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und Mohammed sein Gesandter ist. Das ist das Glaubensbekenntnis. Sechs Elemente stecken drin und Allah, Engel, Bücher, Propheten und so weiter und so fort. Das ist der Koran, was Muslime auch lesen. Vielleicht ein Wort zum Koran. Koran bedeutet nicht ein Buch. Al-Quran, so sieht er ungefähr aus. Oder ich habe so eine Version von der Al-Ahmadiyya-Bewegung hier in Deutschland. Und das kommt aus Saudi-Arabien. Das ist so eine anerkannte Version. Der Koran bedeutet nicht das Buch oder die Bücher, wie es in der Bibel lautet, sondern das rezitierende Buch. Also damit will ein Muslim sagen, das ist nicht ein Buch, was du einfach mal so lesen sollst, sondern das soll rezitiert werden. Und der Koran sollte man so weit wie möglich nicht einfach so vorlesen, sondern es wird gesungen. So ungefähr. Also ich mache mich nicht lustig gerade, aber so ungefähr. So sollte sich anhören. Und Fakt ist, dass wir den Koran in Arabisch lesen, auch wenn es andere Übersetzungen mittlerweile gibt, aber der edle Koran gilt eigentlich nur in Arabisch. Somit, und das ist die Katastrophe im Islam, haben wir, auch wenn wir 1,3 Milliarden Muslime weltweit haben, haben wir nur 250 Millionen Muslime weltweit, die Araber sind, die Arabisch sprechen sind. Nur 250 Millionen. So, jetzt muss ein Usbeke kommen und seine fünfmal am Tag oder seine fünf Gebete am Tag in Arabisch sprechen. Jetzt fragen viele von euch, die einfach denken können, muss man nicht verstehen, was man betet? Naja, das ist so ungefähr wie Zungenreden. Ich wollte niemanden verletzen, aber so, das ist ungefähr so. Ein Kasacher kommt und betet in Arabisch. Ein Türke, den ich begegne, sagt, ich habe heute Morgen ein bisschen im Koran gelesen. Ich sage, und? Welche Sprache? In Arabisch. Wo hast du das denn gelernt? Ja, in der Koranschule. Ich sage, sag mal, kannst du mir sagen, was du da verstanden hast? Ja, gar nichts. Es ist einfach eine gute Tat. Es beruhigt, bringt Punkte. Du kannst bei Allah Punkte. Indem du Koran einfach auswendig, vor allem auswendig, lernst. Es gibt Dutzende von Muslimen, die schon bereits mit 12 Jahren den kompletten Koran auswendig kennen. Also einfach rezitieren, auswendig, ohne großartig darüber nachzudenken, nur komplett auswendig. Und das macht ungefähr das Neue Testament aus. Aber wer von euch hat ja zumindest Römerbrief auswendig? Also, keine Ahnung. Also das ist für ihn, ich ehre mein Buch. Vielleicht ist es auch ein Signal für uns, wenn wir Muslime begegnen. Hey, ich lese auch in den heiligen Büchern. Und ich kenne auch viele Verse, außer das ist die Bibel übrigens, ne, in Arabisch. Das heißt, wenn nur so wenige Muslime Arabisch sprechen, wie schlimm müsste das sein für fast 1 Milliarde Menschen oder 1 Milliarde Muslime? Das heißt, sie tun mir doch leid. Ich könnte ihnen doch helfen, mal ein bisschen über den Koran nachzudenken. Erstmal nicht mal über die Bibel. Ich ermutige manche Muslime, bitte liest doch mal in eurem Buch, dann können wir zumindest auf guter Basis sprechen. Viele wissen nicht, 95% würde ich behaupten, der Muslime haben nicht den Koran gelesen. Wenn die wirklich gelesen haben, dann verstehen sie auch viele nicht. Das ist ein Buch für nur Spezialisten, sogar die Sprache, die arabische Sprache, die da drinnen ist, ist sehr hoch gestochen. Und man schreibt sie mittlerweile ein bisschen anders. Also das ist für einen Muslim nicht so einfach, mal zu sagen, ich kann den Koran verstehen. Oder ich spreche mal jetzt die Gebete und somit habe ich verstanden, was ich gebetet habe. Nein, wir haben sehr viele Muslime weltweit, die nicht mal verstehen, was sie beten. Doch wer über das Leben von Mohammed erfahren will, wer wissen will, wie er geredet hat, wie er gelebt hat, wie er gelehrt hat oder was er gelehrt hat, wie viele Frauen er geheiratet hat, wo ging er hin, der wird total enttäuscht sein, wenn er jetzt danach im Koran versucht zu suchen. Der Moslem gründet sich oder gründet seinen Lebensinhalt und seine Lehren und Überzeugungen nicht nur auf den Koran. Ein Moslem gründet seinen Lebensinhalt, sein muslimisches Leben auch so, was auf Hadith. Die bedeuten, also wörtliche Übersetzung dafür ist die Spruchsammlung. Spruchsammlung, was hat Mohammed in bestimmten Ereignissen gesprochen? Es gab ein bestimmtes Problem. Wie oft soll ich zum Beispiel beten? Wie oft muss ich mich jetzt vor Allah neigen? Das findest du im Koran nicht. Sondern das findest du in so einem Buch. Ich habe das Original zu Hause, habe ich jetzt nicht mitgebracht. Das ist so ein dickes Buch und darin sind ungefähr 600 Sprüche Mohammed. 600.000 oder 600.000 Sprüche. Wir haben zwei Quellen davon. Eine heißt Sahih, noch ein anderer heißt Sahih Muslim. Also zwei Quellen haben wir, um zu wissen, was hat Mohammed in bestimmten Situationen gesprochen. Allerdings nicht nur das. Wie Mohammed berufen wurde, die Geschichte, die ich gerade erzählt habe, die habe ich nicht aus dem Koran gerufen. Wie Mohammed gelebt hat. Es gibt Leute, die haben über Mohammed noch was erzählt. Das heißt, es gibt noch eine dritte Quelle. Aus der ein Moslem auch schöpft, die heißt die Lebensbiografie Mohammed. Das ist Al-Sira. Wie Mohammed berufen wurde, wie er gelebt hat. Davon gibt es drei Bände. Und das ist die bekannteste Quelle über das Leben von Mohammed. So, wenn wir jetzt wissen, woher kommen all diese Lehren im Islam, woher kommen die ganze Praktiken des Islams, die kommen aus den drei Quellen, die wir hier haben. Koran und die Spruchsammlung und Lebensbiografie von Mohammed. Daraus entsteht die Scharia. Scharia macht das gesamte Leben eines Moslems aus. Die Scharia sagt uns, wie wir leben, oder sagt ein Moslem, nicht uns, sagt ein Moslem, wie er leben soll, wie er trinken soll, wie er beten soll, wie er fasten soll, wie er rausgehen soll, wie er heiraten soll. Wenn eine Situation gibt in meinem Leben als Moslem, mit der ich nicht viel anfangen kann, wo ich keine ethische Antwort drauf habe, muss man ein Rechtsgutachten suchen. Das heißt, das ist eine Person, die ist verantwortlich dafür, Rechtsgutachten. Dann nehmt die Fatwa. Ihn frage ich, bin gerade in dieser und dieser Situation und ich weiß keine Antwort, wie ich damit umgehen soll. Dieser Mufti, Rechtsgutachter, sagt ihm, wie er damit umgehen soll. Beispielsweise, woher wissen wir, dass Frauen jetzt kein Auto fahren dürfen in Saudi-Arabien? Das steht nirgends. Mohammed hat kein Auto gehabt. Er ist auf Kamele geritten und so geflüchtet, auch zu Fuß. Allerdings, man fragt einen Mufti, einen Rechtsgutachter, und sagt, warum dürfen Frauen jetzt kein Auto fahren? Er sagt, weil sie komplett verschleiert sein sollen. Und das ist eine Gefahr für die Straßenregeln und für andere Menschen. Deshalb darf eine Frau jetzt keinen Führerschein machen und auch nicht Auto fahren. Beispielsweise. Den nennt man einen Rechtsgutachter Mufti. Und all diese Lehren kommen aus den drei, oder diesen Lebensinhalt kommen aus den drei Quellen der Muslime. Was glauben Muslime beispielsweise? Ich überfliege das und dann werden wir ein bisschen auf eure Fragen eingehen. Ungläubig sind diejenigen, die sagen, Allah ist Christus, der Sohn der Maria. Das steht in Sura 5, 72. So ungefähr denkt jetzt ein Muslim über dich. Weil du glaubst, dass Jesus Allah ist, laut seiner Sprache. Ich versuche, seine Sprache zu benutzen. Oder? Und mir ist eingegeben worden, dass die Dschinn, das sind die Dämonen, sagten, unser Herr ist erhaben. Er hat sich weder eine Gefährtin noch ein Kind zu geben. Hier müssen wir schon ein bisschen Stopp machen. Ein Muslim werft uns vor, wir glauben, dass Allah eine Gattin sich genommen hat und mit ihr ein Kind erzeugt hat. Jetzt frage ich euch, welcher Christ glaubt daran? Keiner? Wirklich? Ja oder nein? Mann, ich will euch ein bisschen verwirren. Das glaubt kein Christ. Was wirft mir der Koran hier vor? Vielleicht ist es wirklich eine Frage an einen Moslem. In der Begegnung mit ihm. Sag mal, kannst du mir sagen, wo du das von einem Christen gehört hast, dass Allah eine Frau, ja, zu Freundin genommen hat und mit der, keine Ahnung, ein Kind erzeugt hat. Kannst du mir das irgendwo zeigen, wo ein Christ dies behauptet? Das sagt aber der Koran. Das ist erstmal auch ein Beweis für mich, dass der Koran, Allah, sich nicht mit meiner Lehre auskannte. Allerdings ist es für uns in der Praxis sehr wichtig, einen Moslem zu fragen, sag mal, wer sagt dir denn überhaupt, dass ich daran glaube? Das ist eine Frage. Wir haben auch andere Koranverse, Entschuldigung, spricht, er ist Allah, einzig Allah ist er. Als Samad nie zeugte er, da greift er die Lehre der drei Einigkeiten an. Nie zeugte er, also nie ein Vater gewesen. Und nie wurde er gezeugt, also nie im Sohn oder so. Und nie ist ihm jemand gleich, also auch der Heilige Geist ist, war ihm sowieso nicht bekannt. Oder es gibt eine Sure, 5, 3, Vers 73, sagt, ungläubig sind diejenigen, die sagen, Allah ist einer von dreien, es gibt keinen Gott außer einem einzigen Gott. Hier nochmal ein Ungläubiger. Ich verstehe diesen Koranvers wie folgt. Und das sehen wir in der Praxis. Jeder Muslim wirft uns vor, wir glauben an drei Götter. Dieser Koranvers sagt, Ungläubige sind diejenigen, das heißt wir. Diejenigen sind für ihn wir. Ungläubige sind diejenigen, die sagen, Allah ist einer von drei. Das heißt, wir glauben, dass Allah, also Gott, einer von drei ist. Und jetzt nochmal die Frage. Wer von euch glaubt an drei Götter? Wer? Bitte? Niemand? Keiner glaubt an drei Götter. Ne? Das ist nochmal ein Irrtum. Ich glaube, du hast dich verwechselt, als du dieses Mohammed gabst. Ich glaube, da gab es einen Irrtum. Jedenfalls möchte ich euch nur so mal kurz anregen. Und dann gibt es sowas wie Qada u Qadar im Islam, das heißt Schicksal im Islam. Das ist ein wirklich grundlegender Glauben im Islam. Muslime glauben, dass nichts geschieht, was Allah vorher nicht vorbestimmt hat. Nichts geschieht so, sondern Allah hat alles bestimmt, sei es gut, sei es böse. Und hätte dein Herr gewollt, so hätten alle, die insgesamt auf der Erde sind, geglaubt. Willst du also die Menschen dazu zwingen, gläubig zu werden? Niemand steht es zu glauben, es sei denn mit Allahs Erlaubnis. Das heißt, hätte Allah gewollt, wären wir alle im Paradies gekommen. Aber er will das nicht. Jetzt meine Frage an einen Moslem. Warum versuchst du mich von deiner Religion zu überzeugen? Kann es sein, dass Allah mich nicht haben will? Kann es sein, dass ich sage Nein, aber nicht, weil ich Nein sage, sondern Allah zwingt mich dazu, Nein zu sagen, weil er einfach irgendwie gerade keine Lust hat, mich im Paradies zu sehen? Gedanken, Anregen, red Muslime an, fragt ihn. Soll ich dir eine andere Stelle zeigen? Gott will, dass alle Menschen gerettet. Genau das Gegenteil. Und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Andere Stellen, aber ihr wollt nicht, es sei denn Allah will es, der Herr der Menschen in aller Welt. Also, Allah hat alles bestimmt. Meine Frage an Muslime ist, welche Rolle spielt Satan im Islam? Wenn alles von Allah ausgeht, wenn er alles gewollt hat, welche Rolle spielt der Teufel in der Hinsicht? Es geschieht kein Unheil auf der Erde oder auf Erden oder an euch, das nicht in einem Buch verzeichnet wird, bevor wir es ins Dasein rufen. Hier sehen wir wieder Schicksal. Schicksal ist eine große Lehre im muslimischen Glauben. Jeder Muslim, das musst ihr wissen, in Begegnung mit Muslimen muss jeder von euch wissen, dass Muslime mindestens 5 Vorurteile gegen euch haben oder gegen uns haben. Die 5 Vorurteile haben die und die sehen so aus. Christen glauben, dass Jesus Gott ist. Das sehen die als Gräuel. Blasphemie, also Gotteslästerung. Wie könnt ihr glauben, dass ein Mensch, der nur ein Mensch ist, und bloß ein Gesandter und Prophet ist Gott. Wie könnt ihr daran glauben? Das könnt ihr doch nicht machen. Somit sehen sie uns als ungläubig. Zweite Vorurteil heißt, Christen glauben, dass Jesus nicht nur Gott ist, sondern er ist auch gekreuzigt, gestorben. Wie könnt ihr das tun? Wie kann Allah sein guter Prophet im Stich lassen, ihn kreuzigen lassen? Wie könnt ihr erstmal behaupten, er sei Gott und dann nochmal gleichzeitig, er ist gestorben? Das ist hier ein Appell übrigens an euch, dass ihr mehr über die Person Jesus ein bisschen in eurer Gemeinde auch denkt. Lasst euch begeistern von der Person Jesu Christi. In ihm stecken die Schätze der ganzen Welt. Und je mehr und je näher ihr die Person Jesu kennt, umso begeisterter werdet ihr sein in eurem christlichen Glauben. Wenn jemand mir eine große Liebe, oder besser gesagt, ich sage es anders, damit es nicht missverstanden wird. Dieses Buch hat mir gezeigt, was für ein Schatz ich in den Händen habe, dass der Koran hier ist. Das Leben von Mohammed oder Lebensbiografie von Mohammed hat mir gesagt, gezeigt, wie wunderbar Jesus Christus ist. Und je mehr ich solche Vorwürfe oder solche Vorurteile höre, umso angeregter bin ich, nach der Person Jesu zu forschen. Und so lerne ich ihn immer mehr kennen. Und ich kann wohl einem Moslem auch zeigen, warum ich glaube, dass Jesus Gott ist. Und er kann nur Gott sein. Er geht nicht. Jesus kann niemals nur irgendein Mensch und Prophet sein. Aber forscht, liest, setzt euch zusammen, stellt euch die Frage, wie kann ich immer mehr entdecken, dass Jesus Christus viel größer ist als nur ein Prophet? Was heißt das? Jesus ist gekommen, wurde Fleisch und als Mensch stirbt er an meiner Stelle für die Sünden aller Menschen. Aber ihr müsst es auf jeden Fall wissen, dass Muslime solche Vorurteile haben. Christen glauben an drei Götter. An was denkt ihr, wenn ihr das hört? An Vater, Sohn und Heiliger Geist. Weil wir an einen Gott glauben, der nicht irgendeine Eins ist, sondern eine allgemeine, eine umfassende Dreieinigkeit ist. Eine Eins im Wesen. Ewig existieren, sprechen durch sein Wort, lebendig durch seinen Geist, weil wir das glauben. Und die Bibel nennt die Vater und Sohn und Heiliger Geist. Sagen Muslime und behaupten, dass wir an drei Götter glauben. So, jetzt sind wir gefragt zu wissen, was heißt, Gott ist drei einig. Die Bibel sei gefälscht. Jeder Muslim glaubt, dass das Buch, was ich heute in den Händen halte, gefälscht ist. Da frage ich einen Moslem, kannst du mir sagen, wo dieses Buch gefälscht ist? Kann er nicht. Es ist einfach eine Lehre, mit der sie aufwachsen. Sie trinken das mit der Muttermilch. Mit der Muttermilch trinken sie das. Diese Christen haben ein gefälschtes Buch. Ja, sag mal, wann ist dieses Buch gefälscht worden? Weiß er nicht. Was ist darin gefälscht und was ist erhalten geblieben? Weiß er nicht. Wo steht das? Wo sind die gefälschten Exemplare? Weiß er nicht. Wo sind die Originale? Weiß er auch nicht. Was sind deine Argumente dafür, dass es gefälscht ist? Das ist gefälscht, weil der Name Mohammed nicht drin steht. Ja? Das glaubt ein Muslim. Wir halten ein gefälschtes Buch in der Hand. So, das ist der fünfte Vorurteil lautet, das ist nicht immer bei Muslimen vorhanden. Sie sehen die westliche Welt, die für sie eine christliche Welt ist, als unzüchtig. Erlaubt mir zu sagen, sie sehen unsere Mädels als manchmal billig. Ich will hier damit nichts anderes signalisieren als, wir können Muslime zeigen, dass wir wohl heilige Menschen sind, auch wenn wir nicht verschleiert sind. Ganz heilige Menschen sind, auch wenn Mädchen und ein Junge miteinander mal Worte wechseln. Wir sind wohl ein heiliges Volk, auch wenn wir gemischt sitzen. Heiligkeit kommt nicht durch Kleidung, auch wenn ich für Keuschheit bin übrigens, ne? Nicht falsch verstehen. Ich bin gegen Unkeuschheit, gegen falsche Kleider. Aber das macht mich nicht erstmal rein. Nur ich habe ein Bild, was ich präsentiere. Deswegen sage ich immer, ich habe eine Funktion vor Gott, ein Bild vor Gott und ich habe ein Bild vor Menschen. Und wenn du schon mit einem Minirock oder mit irgendwelchen Kleidern rumläufst, die gar nicht zum christlichen Ethik passen, dann gehst du als vielleicht billiges Mädchen für ihn. Übrigens, ich sage das, weil in der orientalischen Kultur, und so sind die meisten auch Muslime, ist Kleidung eine Sprache. Wie du kleidest, wie du dich kleidest, spricht von dir. Du signalisierst etwas. Wenn ein Mädchen sich ein bisschen unkeusch anzieht, dann fragt sich ein Orientaler, ja, was will sie mir jetzt sagen? Das ist eine Sprache für sich. Kleider ist eine Sprache. Lasst uns wirklich, zumindest biblisch lesen, 1. Timotheus Kapitel 2 steht auch mal auftreten. Sogar in den Gottesdiensten sind wir nicht mehr verschont geblieben. Sogar in den Gottesdiensten treten wir nicht mehr so, wie es sein soll. Von daher, wenn wir Muslime erreichen wollen, müssen wir, vor allem Mädels, wenn ihr wirklich rausgehen wollt, Flüchtlinge erreichen wollt, mit Muslimen ins Gespräch sein wollt, dann versucht mal erstmal auf Geschlechter zu achten und versucht mal auf eure Kleider zu achten. Blickkontakt, vielleicht, mit Vorsicht sage ich das, achtet ein bisschen auf eure Freundlichkeit. Freundlichkeit, Mädchen mit Jungs, kann falsch verstanden werden. Ein Lächeln reicht es. Ah, die will was von mir. Es kann falsch interpretiert werden. Total falsch. Wow, wie viele Beispiele gibt es. Allein nur, weil ein Mädchen ganz freundlich ein Junge begrüßt hat. Hallo, guten Morgen. Oh. Okay, also freundlich sein, aber dezent sein. Mit Abstand, nicht mit Händen, Körperberührung. Es gibt solche Fälle, haben wir schon gehabt, Körperberührungen. Ganz freundlich, nichts. Total rein im Herz, Mädchen, ne? Nichts meinen sie damit. Das wird komplett falsch verstanden. Komplett falsch rübergebracht. Das ist in der Begegnung mit Muslimen auch mit Vorsicht zu genießen. Wie ich mit anderen Geschlechtern umgehe. Von daher achtet ein bisschen darauf, wer bist du? Wer bist du? Muslime schauen auf die westliche Welt und sagen, was sind das außer Säufer, Trinker und ja, ich zitiere mal eine Frage von vielen Fragen, als ich einen Jungen gefragt habe, na, wie siehst du die Deutschen? Begleiter einer internationalen Klasse, die saufen, die kiffen, auch die gehen viel raus und naja, die kleiden sich nicht so schön. Ich sage, sag mal, gibt es Alkohol in Syrien? Ja, gab es. Gab es Leute, die sich auch dort betrunken haben? Ja. Gab es auch Kiffen und Drogen dort? Ja, ja, sehr viel. Gab es auch Leute, die sich auch mal nicht verschleiert haben und ganz normal gelaufen sind, auch manchmal ein bisschen Freizug? Ja, das hat es gegeben. Warum sind gerade die Deutschen so unmoralisch? Das ist ein Bild. Das ist ein Bild. Gerade jetzt ist Internet. Die Welt wird langsam globalisiert. Sogar da, also davor war es noch stärker. Das ist sowieso da, wo man sich ganz frei bewegen kann. Ein Freund von mir, Ex-Muslim, sagt mir, er begleitet eine saudi-arabische Familie und übersetzt, also dolmetscht für sie. Sie werden gerade hier in Deutschland verarzt. Und er sagt, als ich sie vom Flughafen abgeholt habe, kam die erste Frage. Zeig mir bitte die Stadt, wo man sich ganz frei bewegen kann. Wo gibt es denn so richtige Clubs? Der kommt immer aus Saudi-Arabien, ne? Saudi-Arabien, ich weiß nicht, könnt ihr was mit Saudi-Arabien anfangen? Da laufen Frauen komplett schwarz und Männer mit Jalabia, also Kleider, weiße Kleider und ein Kilometer dazwischen, Frau mit der Lena und so weiter und Frau läuft 200 Meter hinter dem Mann her und kommt gerade, landet in Deutschland und fragt, die erste Frage, sagt er, war dies, wo sind die Clubs hier? Eine saudi-arabische Journalistin sagte, sobald eine saudi-arabische Frau in den Flieger, das ist eine bekannte Frau, sobald sie in den Flieger einsteigt, sagt sie, nimmt sie ihren Kopfbedeckung oder ihre Kopfbedeckung. Sie merken, also zwei Signale. Erstmal, viele Menschen rufen nach Freiheit, sie suchen erstmal sich selbst. Die andere Sache, ach ja, im Westen kann man ja sowieso alles machen, was man will. Aus dem Grund gab es auch Belästigung in Köln. Ein bisschen mehr als Belästigung war es dabei. Weil man hat gedacht, ach, das sind die Mädels, die kleiden sich so leicht, die kann man ja an anmachen, mit denen kann man ja auch, oh, die sind ja heute alles für alles zu haben. Das macht diese Leichtsinnigkeit bei manchen, ich sage mal, Orientalen, bei überwiegend Muslimen. Von daher, Vorsicht, welche Signale wir schicken, das ist auch wichtig in Begegnungen. Finde zunächst, wenn du mit einem Moslem ins Gespräch kommen willst, finde erstmal, ja, Vertrauen. Finde den gemeinsamen Boden erstmal zu ihm. Baue Vertrauen auf. Mit einem Moslem kannst du nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen, wenn es um religiöse, christliche Themen geht. Beispielsweise. Ich kann nicht mit einem Moslem so anfangen, wie ich mal mit einem deutschen Bruder erlebt habe. Kriegt ein Moslem auf Straße, sagt, hey, Gottes Sohn ist für dich gestorben. Ich sage, er hat alles falsch gemacht, was man falsch gemacht hat. Biblisch. 100% richtig. Komplett richtig. Naja, richtig, ja. Aber missionarisch, taktisch, komplett falsch. Warum? Gottes Sohn, da gehen alle Lampen bei einem Moslem an. Gottes Sohn? Gott hat einen Sohn? Okay. Und dieser Sohn stirbt ja auch noch. Das geht doch gar nicht. Das kriegt er ja nicht hin. Er hat es immer gelernt. Die Christen glauben, dass Gott einen Sohn hat. Übrigens, in arabischer Sprache heißt Sohn, nicht Sohn. Es gibt zwei Begriffe für Sohn in Arabisch. Der Koran nennt Jesus Walad Allah. Das bedeutet wörtlich in Deutsch übersetzt, es ist ein Kind Gottes. Und Jesus ist nicht ein Kind Gottes. Er nennt ihn nirgends Ibn Allah. Das kommt vom Hebräischen auf Bin. Bin heißt Sohn. Und wir glauben nicht, dass Jesus das Kind Gottes ist. Das steht auch nicht mal in der arabischen Bibel übrigens. Nirgends in der arabischen Bibel steht, dass Jesus Walad Allah ist, das heißt ein Kind Gottes ist, sondern steht immer der Sohn Gottes. Aber für einen Moslem ist es sofort Gottes Sohn. Gott hat einen Sohn. Wie hat er das denn gemacht? Mit Maria? Das ist kein Witz. Und sterben, das glaubt sowieso ein Moslem. Die haben nur eine einzige Stelle in den gesamten Quellen, die uns sagt, und die ist nicht mal deutlich, das ist Sure 557, dass Jesus es nicht war, derjenige, der am Kreuz hang, sondern jemand, der ähnlich aussah. Eine einzige Stelle, wobei die Außerirdischen sogar uns ganz deutlich sagen, dass Jesus Christus gestorben ist. Jedenfalls, fang nicht damit an, fang erstmal so allgemein über Gott zu reden. Mit Gott kann er viel anfangen. Aber fang du mal über deinen Gott zu reden. Und wenn er über seinen Gott zu reden, dann wirst du merken, wenn du wirklich bewandert bist in der Bibel, im Wort Gottes, wirst du schnell feststellen, nee, da sind Lücken, das passt zu Gott gar nicht. Ja? Also da wirst du merken, wow, ich komme mit ihm ins Gespräch, ohne dass er mich auch abstößt. Ohne dass er mich sofort ablehnt, rede allgemein über Gott. Damit kann ein Moslem was anfangen. Rede beispielsweise über die Schöpfung. Sprich über die Schöpfung. Jeder Moslem glaubt an die Schöpfung. Wie wunderbar Gott ist, wie er alles geschaffen hat und wie er alles vollkommen geschaffen hat und wie Gott alles erstmal ohne Sünde geschaffen hat. Denn ein Moslem glaubt, dass alles von Allah kommt. Da wirst du schnell feststellen, ja, aber die Schöpfung war so wunderschön. Was hat die Schöpfung so versaut, so dreckig gemacht? War das gut? Wie kann das sein? So denkt man mit einem Moslem. Nicht predigen, dazu sage ich gleich was. Ich favorisiere gezielte Fragen. Führe deine Gespräche durch Fragen. Nicht predigen. Du wirst ihn platt machen und am Ende wirst du merken, der hat nichts verstanden. Weil ich habe ein Vokabular drauf, das ist ein Punkt, was ich gleich anschneide. Damit kann er nicht viel anfangen. Sprich seine Sprache. Sprich über Gott. Sprich über Schöpfung. Sprich über Sünde. Auch wenn Sünde meines Erachtens sehr relativ ist im Islam. Beispielsweise, im Islam darfst du in drei Fällen lügen. Es gibt drei Fälle, in denen du lügen darfst. Aber sprich allgemein erstmal über die Sünde, dass die Sünde niemals mit Gott harmonieren kann und dass Gott ja vollkommen ist. Es ist ohne Sünde. Damit kann er was anfangen. Sprich beispielsweise über heilige Bücher. Ein Moslem glaubt an den heiligen Büchern. Sag ihm, wie die Bücher sind und dass du auch ein Buch sehr, sehr schätzt. Ehrst. auch wenn er nicht daran glaubt. Er muss erstmal merken, wow, das ist nicht nur ein blonder Deutscher, der sowieso immer Atheist ist und der nichts mit Gebet und mit heiligen Büchern anfangen kann, sondern wow, ich hätte nicht gedacht, dass es solche Deutschen auch gibt. Guck mal, der ist blond, nicht sogar deutsch, aber der ist genauso fromm. Wow, der betet. Der glaubt an heiligen Bücher. Ich dachte, die wären alle Säufer und keine Ahnung, nur mit Mädels rumhängen. Aber guck dir den an. Da signalisierst du mal was Neues. Und ich glaube, dass das größte Problem in der Begegnung mit Muslimen ist nicht, weil sie nicht unbedingt an unser Jesus glauben, sondern weil sie mit wahren Christen noch nicht in Berührung oder selten in Berührung kommen. Mit wirklich wahren Christen, die was von ihrem Wort halten, die wirklich heilig sind, die wirklich beten, die wirklich Kirche leben oder Gemeinde lieben und so weiter. Ich glaube, in solchen Menschen müssen Muslime in Berührung kommen. Sprich über die Heiligen, sprich über Himmel oder Hölle, obwohl Himmel in der muslimischen Bezeichnung nicht vorhanden ist. Sprich zum Beispiel über Paradies, damit kann er was anfangen. Paradies ist für ihn so quasi, nach dem Tod werde ich hingehen, auch wenn keiner sicher ist. Ja? Kein Mensch, auch nicht mal Mohammed war sich sicher, dass er ins Paradies kommt. Und als er gefragt wurde, er sagte, nicht mal, ich weiß, dass es sei denn Allah, erbarmt sich über mich. Also, kein Muslim hat Gewissheit. Hilf ihm doch. Sag ihm doch. Wie sieht's aus? Was passiert denn, wenn du stirbst? Und so weiter. Auch wenn man vorsichtig über den Tod redet in der orientalischen Kultur. Genau. Sinn des Lebens. Sprich über Propheten. Mit Abraham kann ein Muslim anfangen. Mit Jesus als Prophet. Sprich doch über Jesus. Als Prophet ist man nicht Gottes Sohn und er ist Gott und er ist Fleisch geworden, damit er dich warnt und sagt, ich habe Wahrheit verstanden. Und nichts verstanden. Nein, sprich über Jesus, als er ist auch Prophet, oder nicht? Oder nicht? Oder nicht? Er ist auch Prophet. Jesus ist doch alles. Er ist Prophet und der Gesandte der Propheten. Laut Matthäus 23. Er hat den Propheten auch gesandt. So heißt es dort übrigens. Jesus ist ein wunderbarer Prophet. Sprich doch mit ihm als über Jesus als einen Prophet. Sprich über Abraham, sprich über Mose, sprich über diesen bekannten Propheten. Sogar Johannes der Täufer ist im Koran. Yahya, der wird so genannt. Yahya. Ja. Ja, welche Hindernisse gibt es? Natürlich unglaubwürdiges Lebensstil, in dem du was anderes widerspiegelst als das, was du redest. Falscher Gesprächseinstieg, wie eben auch erwähnt, fang nicht mit solchen Begriffen an, wie Gottes Sohn und Jesus gestorben. Fang erstmal da an, wo er steht. Eine Sprache, die sie nicht verstehen. Ich habe vor 2 Tagen mit 2 Muslimen Gespräch gehabt, die wollen angeblich Christen werden. Habe ich sie mir angeschaut, bin hingegangen und habe festgestellt, ups, die wollen nur einfach irgendwas Neues. Ich habe festgestellt, die sind auf der Suche noch. Als ich die Frage gestellt habe, ob sie was über Jesus schon mal gehört haben, das war vor 2 Tagen noch, 2 Muslime. Sie sagten, wir haben noch nie was von Jesus Christus gehört. Ich sagte, könnt ihr was mit Isa anfangen? Isa ist die muslimische Bezeichnung für Jesus. Er sagte, ja, davon habe ich auch schon was gehört. Ich sagte, dann lass uns mal über Isa nachdenken. Vielleicht können wir da. Dann habe ich gemerkt, er sagt, ich will irgendwas mich in ein Wasser. Ich weiß, Christen machen mit Wasser irgendwas. Ich sage, du meinst ja Taufe. So, ich rede jetzt mit dir Arabisch. Und ich sage dir, Taufe. Wirst du verstehen, was Taufe ist? Er sagt, nö. Ich sage, ich habe dir Jesus Christus auf Arabisch gesagt. Ich habe Arabisch mit dir gesprochen. Ich meine Chinesisch. Er sagt, hast du mich verstanden? Er sagt, nein. Da war mir wieder klar, ich kann mit ihm in Arabisch reden. Aber er versteht mich gar nicht. Er versteht kein Wort, weil ich meine eigene Sprache schon habe. Und somit habe ich mit ihm erstmal über Gott gesprochen und über Isa. Haben wir festgestellt, ja, was ist Religion erstmal für dich? Er hat gedacht, ach, ich kann ja Muslim sein, aber nicht Islam leben, aber gleichzeitig Mohammed verehren als Prophet Allahs und gleichzeitig Jesus. So war das Gespräch. Haben wir am Ende festgestellt, ups, Religionen sind doch was von Menschen. Da gibt es ja nur einen Weg, was Gott für uns vorbereitet ist. Am Ende haben wir festgestellt, erstmal, kann es sein, dass Gott für uns was vorbereitet hat? Ganz simpel. Damit haben wir erstmal aufgehört. Damit haben wir erstmal aufgehört. Also, Vokabular, falsches Vokabular. Verwirre einen Muslim nicht, wenn du betest. Sag ihm auch nicht, ich bete für dich. Für einen Muslim heißt, ich bete für dich, du musst dich waschen, du musst den Teppich holen und du musst dich reinigen, du musst dich fromm anziehen und dann beten. Sag ihm, ich rufe zu Gott für dich. Dua heißt das. Dua. Ich rufe. Wenn ich bete, rufe ich Gott für dich. Dass Gott ja, dir das Gute und Gute, dies und jenes, ja, tut. Falscher Umgang mit dem, was heilig ist, und damit meine ich beispielsweise die Bibel. Wir sind manchmal so lässig und schmeißen unsere Bibel auf den Boden und denken, ach, was ist denn dabei schon dran? Das ist ja nur ein Buch mit Tinte. Nichts da, das sind heilige Bücher für mich. Das ist was Heiliges. Du kannst doch nicht deine Bibel auf den Boden schmeißen. Das, damit signalisierst du, dass du nichts von dem Buch hältst. Also Vorsicht, dass du dein Buch nicht auf den Boden schmeißt. Wie du hier in der Gemeinde, das sind für ihn auch heilige Räume, wie ihr hier auftritt, wie ihr miteinander umgeht. Also ich kenne es von mir zum Beispiel. Ich war schockiert, als der Pastor, als ich neu gläubig wurde, als der Pastor seine Frau umarmte und sie vor mir geküsst hat. Das gilt in der deutschen Kultur. Oh, die sind aber, ich fühle aber eine tolle Ehe. Das ist sogar ein Vorbild in der deutschen Kultur. Für mich war das, ich würde sagen, das war illegal. Das kann er doch nicht hier machen. Das kann er doch zu Hause machen. Aber doch nicht im Gottesdienst oder irgendwo.